Deutschlandfunk Kultur Literatur.
Herzlich willkommen, Frauen und Kinder. Zuletzt ist das Thema heute bei der Reihe Literatur trifft Wissenschaft, einer Kooperation von Deutschlandfunk Kultur und dem Literaturhaus Berlin. Zu Gast sind heute die österreichische Schriftstellerin Mareike Fallwickel, Texterin, Lektorin, Kolumnistin. Der Roman, den sie heute mitgebracht hat, Die Wut, die bleibt, ist ihr vierter Roman. Und darin geht es um drei ganz unterschiedliche Frauen. Die eine, Helene, ist dreifache Mutter und sie zerbricht unter den Belastungen im Lockdown-Alltag. Ihre kinderlose Freundin Sarah, die springt eine Zeit lang in die Lücke, die Helene hinterlässt, und kriegt dadurch nochmal eine ganz neue Perspektive auf dieses so andere Leben ihrer Freundin. Und es gibt in dem Roman noch eine jüngere Frau, Helenes Tochter Lola, mit der kommt auch so eine jüngere Feministinnengeneration in diesem starken Buch zu Wort. Und ich freue mich, dass wir gleich darüber sprechen. Herzlich willkommen, Mareike Fallwickel.
Danke, danke für die Einladung.
Und bei uns ist Sabine Rennefanz, studierte Politologin, Journalistin und Autorin. 2013 ist ihr viel diskutiertes Debüt Eisenkinder erschienen. Das war ein Spiegel-Bestseller. Sie hat den Roman Die Mutter meiner Mutter und das Buch Mutter to go geschrieben. Und das Thema die Mutterschaft hat sie offenbar weiter beschäftigt. Jetzt eben Frauen und Kinder zuletzt. Wie Krisen gesellschaftliche Gerechtigkeit herausfordern, heißt dieses jüngste Buch von Sabine Rennefanz, das sehr schön und auf vielen Ebenen mit dem Roman von Mareike Fallwickel korrespondiert. Auch Ihnen herzlich willkommen.
Vielen Dank, freue mich, dass ich hier sein kann. Hallo.
Mareike Fallwickel, Ihr Roman, der spielt ja während der Pandemie, und einer Ihrer früheren Romane, Das Licht ist hier viel heller, da ging es auch um so im Hintergrund die MeToo-Debatte. Da habe ich mich gleich mal gefragt, wie wichtig ist Ihnen das, dass es so einen unmittelbaren Bezug zur Gegenwart gibt, wenn Sie anfangen, einen Roman zu schreiben?
Tatsächlich ist das was, was mir passiert. Also im vorliegenden Buch war es wirklich so eine Geistesblitz-Idee, in der Situation, in diesem tiefsten Lockdown vor knapp einem Jahr, Februar 2021, als wir nicht wussten, nimmt es irgendwann ein Ende. Es gab ja zu dem Zeitpunkt noch weder Impftermine noch irgendeine Aussicht auf Besserung. Und ich habe fast täglich Nachrichten bekommen von anderen Frauen, die auch Mütter sind, die geschrieben haben, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr, ich springe einfach vom Balkon. Und dieser hypothetische Satz, den man so oft sagt, der hat mich plötzlich so elektrisiert. Und das Lustige ist, ich habe zu dem Zeitpunkt an ganz was anderem gearbeitet. Ich wollte eigentlich was Nettes schreiben. Und es ist mir wirklich so reingekracht. Und ich dachte in dem Augenblick, Moment, was ist, wenn einer das wirklich macht? Was ist, wenn ich an diesem krassestmöglichen Punkt, wo eigentlich alles zu Ende wäre, erst anfange? Was passiert dann? Wo führt uns das hin? Was für eine Geschichte kann sich da eröffnen? Und habe dann so im größten Homeschooling, Kinderlärm, Geschrei, Theater meinen Laptop so rangezogen und wirklich diese erste Seite quasi so, wie sie steht, so richtig roh und rau runtergeschrieben und habe sofort gemerkt, das ist jetzt viel drängender und viel aktueller und wichtiger und besser als das, woran ich gerade arbeite. Und so ist es entstanden.
Das werden wir uns gleich mal anhören. Aber Sabine Rennefanz, was war das bei Ihnen? Das Thema war ja sehr präsent auch in den Medien ab einem gewissen Punkt. Zunächst ja eigentlich gar nicht. Und dann habe ich auch im Journalistinnenkreis, gab es immer mehr Zusammenschlüsse. Man hat sich verständigt und dann erschienen tatsächlich immer mehr Artikel dazu. Wo hatten Sie dann das Gefühl, da muss aber jetzt trotzdem auch noch ein richtiges Buch drüber geschrieben werden?
Naja, ich habe das Thema eigentlich in meiner Kolumne damals noch bei der Berliner Zeitung ziemlich von Anfang an begleitet. Das war so eine Familienkolumne und die ist dann aber irgendwann zur Corona-Frustkolumne, glaube ich, geworden. Und ich habe dann, je länger die Pandemie dauerte, also März 2020 ging es los und dann 2021 hoffte man, dass es vorbeigeht, aber dann ging es irgendwie weiter und ich merkte, da steckt so viel drin, und diese Pandemie, die hat mir in so vielerlei Hinsicht die Augen geöffnet, wie die Gesellschaft funktioniert. Da muss man eigentlich mehr machen, und ich hatte dann wirklich auch diesen sehr, sehr starken Druck, mich damit intensiver zu befassen und ein Buch zu schreiben. Und bei mir hat es ja dann auch tatsächlich dazu geführt, dass ich dann auch mein Leben komplett geändert habe und meinen festen Job aufgegeben habe, auch um dieses Buch zu schreiben.
Und kann man denn bei so einem Sachbuch auch hoffen, dass das eine politische Wirksamkeit tatsächlich hat?
Das kann man natürlich hoffen, das sollte man sogar hoffen. Ob sich das dann einstellt, das kann man natürlich nicht kontrollieren. Und Ja, also natürlich muss man einfach sagen, dass es mir so geht wie jetzt ganz vielen anderen Sachbuchautoren. Der Krieg in der Ukraine hat natürlich die Aufmerksamkeit jetzt erstmal auf was anderes gelenkt. Und was ich mir auch erhofft hatte, dass man jetzt mal Bilanz zieht und unsere Krisenbewältigung mal unterm, ja, wirklich sich anguckt und sich anguckt, was ist in den Schulen los, was ist wirklich passiert mit der Arbeitskultur, wie geht's den Frauen, wie geht's den Kindern. Das ist irgendwie bisher nicht passiert. Und jetzt hatten wir auch die unselige Lage, dass natürlich in der Politik die Ministerin, die dafür zuständig war, sehr lange abgelenkt war. Ich rede von Anne Spiegel, jetzt gibt's einen Wechsel. Jetzt habe ich ein bisschen Hoffnung, dass die neue Ministerin da vielleicht drauf guckt, weil ich meine, wir reden jetzt nicht drüber, aber das steckt ja in uns allen drin, das beschäftigt die Leute noch. Das ist ein unglaublich wichtiges Thema, was den gesellschaftlichen Zusammenhalt angeht. Viele Leute sind wirklich durch. Es gibt die Schulen, irgendwie haben riesige Probleme. Jetzt kommt gleich das nächste Problem. Also im Sinne von, dass halt ganz viele Kinder aus der Ukraine integriert werden sollen und auch müssen. Und das ist auch richtig und gut. Aber die treffen halt auf erschöpfte Lehrkräfte, die treffen auf Schüler, die ja ganz viel nachzuholen haben, nicht nur vom Lernstoff, sondern auch emotional. Also da steckt eigentlich total viel Arbeit drin und auch Diskussionsstoff drin. Und deshalb freue ich mich auch, dass wir jetzt hier heute darüber reden können.
Mhm. Aber man hat ja wirklich das Gefühl, wir taumeln so von einer Großkrise in die nächste. Und normalerweise dauert es ja dann eine ganze Weile, bis das literarisch verarbeitet wird. Ich erinnere mich noch da bei 9/11, da hat man ja sehr lange immer, ja, wann kommt der große Roman dazu? Das hat ein paar Jahre gedauert. Das ist wirklich interessant, Mareike Fallwickel, dass Sie den so schnell parat hatten. Wo haben Sie da trotzdem diesen Abstand herbekommen, um so einen packenden Roman darüber hinzukriegen?
Ja, also das Traurige ist, während ich ihn geschrieben habe, haben wir uns ja alle gedacht, das wird so ein postpandemisches Buch. Und wie wir doch die ganze Zeit noch immer so naiv waren, oder? Und gesagt haben, na bitte, Frühjahr 2022, da sind wir raus aus diesen Dingen, da können wir dann drüber reden. Und dann immer mehr gemerkt haben, wir sind immer noch mittendrin im Lektorat dann, also gegen Herbst, Winter haben wir dann manche Sachen auch wirklich geändert, weil ich es so geschrieben habe im Glauben, das ist dann vorbei. Und Rowohlt hat halt einfach sehr schnell reagiert und hat Platz gemacht im Programm und gesagt, das muss jetzt sofort raus, während das alles so brisant ist und in uns brodelt und so. Und es ging dann recht schnell, aber es war ja auch alles da. Also ich hatte während des Schreibens die ganze Zeit das Gefühl, ich weiß, wie diese Geschichte sein muss, wie sie funktioniert und ich muss mich nur sehr aufmerksam rechts und links umschauen, weil alle diese Geschichten im familiären Umfeld, aber auch bei Frauen, die keine Kinder haben, permanent passieren. Also sie sind sehr gegenwärtig. Und ich habe halt auch den Mann dazu, der es ermöglicht hat, dass ich so schnell schreiben konnte.
Bitte. Darf ich da kurz einhaken? Mich würde interessieren, wie du das gemacht hast. Also, weil ich hatte auch, als ich angefangen habe im Sommer oder als ich den Vertrag gemacht habe, dachte ich auch, die Pandemie würde quasi im Frühling vorbei sein und quasi Herbst, Winter wären so, Corona würde keine Rolle mehr spielen. Und dann ging das ja los, dass die Zahlen explodierten und dann kam irgendwie Omikron und ich hatte dann eine unglaubliche Panik, dass das Buch gar nicht erscheinen würde und dass ich es nicht schaffen würde. Wie hast du das so rein praktisch hingekriegt?
Mein Mann und ich teilen uns komplett alles, was die Kinder angeht und so. Und es gab dann auch den Chef meiner Literaturagentur, der meinte so, ja, wie soll ich das ausgehen mit dieser Deadline? Wie machst du es? Du hast doch auch noch zwei Kinder und Pandemie und Sommerferien und so. Und dann hat er gesagt, aber du hast ja den Mann. Und das zitiere ich seitdem immer und sage ihm das halt auch so. Und der hat einfach im Hintergrund das alles geschupft, von Homeschooling über Haushalt bis hin zu.
Das Modell sollte vielleicht in Serie gehen.
Und du hast dann, also rein praktisch, also ich habe auch einen Mann, der sehr viel macht, aber trotzdem habe ich schon auch gemerkt, dass das einfach sehr, sehr schwierig ist. Hast du dann einen anderen Raum oder gehst du dann?
Ja, ja, ich habe ein Büro in der Stadt. Also ich verlasse physisch quasi die ganze Wohnung. Also wir wechseln uns ab. Einer von uns verlässt das Haus, macht Erwerbsarbeit und der andere bleibt zu Hause und macht die ganze Care-Arbeit und am nächsten Tag tauschen wir.
Wir haben ja gerade mit Blick auf das Sachbuch von Sabine Rennefanz gehofft, dass eben so ein Sachbuch politische Wirksamkeit hat. Was kann denn so ein Roman mehr, was ein Sachbuch nicht kann?
Ich habe das Gefühl, es ergänzt sich sehr gut. Ich glaube, man kann es auch parallel oder hintereinander gut lesen. Und es viele Sachbücher, die jetzt erscheinen, also deins vor allem auch von Franziska Schutzbach zum Beispiel, Die Erschöpfung der Frauen, hatte ich dann oft das Gefühl, jetzt so beim Lesen, als wäre meine Fiktion plötzlich eingebettet. Also als hätte ich sozusagen Bestätigung bekommen, die sich belegbar mit Zahlen und Fakten und so abbilden lässt. Fand ich dann sehr gut. Was ich halt hoffe oder merke am Feedback ist, dass es ist ein wahnsinnig heftiges, emotionales Buch, dass es ganz viele Frauen, aber auch Männer auf der Gefühlsebene einfach erreicht. Das ist wahrscheinlich dann das, wo die Daten und Fakten so nicht hinkommen, dass mir Frauen wirklich schreiben um 3 Uhr morgens, ich liege hier im Bett, ich stille mein Baby, ich lese nebenbei dein Buch, ich kann nicht aufhören zu weinen, die auch bei den Lesungen oft wirklich dann zu Tränen gerührt sind und man irgendwie merkt, es löst so viel aus und die dann sagen, danke, dass du es aufgeschrieben hast in so einer Geschichte, die Sinn ergibt und anhand derer man erkennen kann, dass es in Ordnung ist, was wir fühlen und dass es so ist, was wir fühlen, während ja ständig dieses gesamtgesellschaftliche Gaslighting passiert, das uns Frauen immer abspricht, so fühlen zu dürfen oder überhaupt so zu fühlen, dieses stellt euch nicht so an, ja, was habt ihr denn und wir haben doch schon so viel erreicht, wo ist das Problem? Das ist offenbar sehr hilfreich und wichtig. Es freut mich natürlich, dass es so viel auslöst und da so viele Emotionen zurückkommen. Und auf der Ebene hoffe ich, dass es vielleicht dann die Gefühle erreicht und man sich dann aber richtig damit auseinandersetzt und drüber spricht und vielleicht auch weiterführende Sachbücher liest, um einfach sagen zu können, hier, da sind die Probleme, da sollten wir ansetzen.
Und wie emotional einen das packt, das finde ich, merkt man sofort, wenn man das Buch anfängt. Und deshalb wäre es vielleicht ganz schön, wir hören uns einfach den Anfang mal an.
Okay. Wir stürzen uns rein. Haben wir kein Salz? Sagt Johannes beim Abendessen, sagt es genau so, haben wir kein Salz und nicht einmal in Helenes Richtung. Sie hört das Du in seiner Formulierung, hört, hast du es vergessen, hört, du hast doch gekocht, hört, stehst du noch mal auf? Und alle diese Du's schlagen ihr die Kraft aus dem Körper. Matt und müde sitzt sie da, in ihren Ohren das schwere Dröhnen, wie es anschwillt, wie es körperfüllend wird, sodass da kein Platz mehr ist, nicht einmal für den nächsten Atemzug. Sie sieht, dass Lola im Salat stochert, so missmutig mit dem neuen Teenager-Gesicht, sieht, dass Maxi ein Kartoffelstück mit den Fingern in den Mund schiebt, statt die Gabel zu benutzen, sieht, dass Lucius beinahe sein Wasserglas umwirft, beide sind blond wie Johannes, präsent, fordernd, so bedürftig und laut. Alle sind laut, das ganze Abendessen ein Lärm. Nein, der gesamte Tag voll mit ihrem Rufen, ihrem Wollen, ihrem Streiten und Bitten und Brüllen. Es legt sich in Helene ab in diesen langen Stunden, die sie heimlich herunterzählt. Bis zu dem Moment, in dem die Kinder im Bett liegen und ihr in der Küche die Tränen kommen vor Erschöpfung. Aber dann das Füße tappen in der Nacht, die kleinen Bäuche, die sich unter ihre Decke schieben, das Schnarchen und Schnaufen und Grummeln direkt an ihr dran, die klebrige Wärme. Sie ist nie allein, nicht einmal für Sekunden. Es ist nie still, nicht einmal zum Luftholen. Helene schaut auf ihren Teller, die Butter ist auf den Kartoffeln geschmolzen. Sie kann sich nicht vorstellen, den Mund zu öffnen, etwas hineinzuschieben. Wie soll da noch mehr hineinpassen? Immer mehr und mehr und mehr und außerdem das Salz. Sie erhebt sich und niemand achtet darauf, weil sie denken, sie hat es vergessen. Sie hat doch gekocht, weil sie denken, sie ist die Mutter. Sie ist mit 3 Schritten vom Abendbrottisch bei der Balkontür, öffnet sie, schaut nicht zurück, macht noch 2 weitere Schritte und dann diesen einen.
Mareike Fallwick, vielen Dank. Das ist ein ziemlicher Hammer, finde ich, dieser Einstieg. Also die dreifache Mutter springt einfach mal so vom Balkon und ist weg.
Aber es ist kurios, einfach mal so war es auch für mich gar nicht. Ich habe gemerkt, dieses Tabu, das wir haben, das nur auf den Müttern liegt, also das Narrativ des Vaters, der sich entzieht, das ist komplett auserzählt, der Vater, der sich am Dachboden erhängt oder in der Scheune erschießt oder umgekehrt und der eigentlich die zurückbleibenden Kinder und die Mutter noch mehr belastet, das kennen wir zur Genüge, aber die Mutter, die das macht, die haben wir in der Form in der Literatur kaum. Da muss es immer irgendeine Art von Hintergrund geben, vielleicht eine eigene Missbrauchsgeschichte oder prekäre Lebensumstände. Und deswegen gibt es die alle nicht in diesem Fall. Aber ich habe halt währenddessen ganz oft gemerkt, das setzt mir auch zu. Und ich bin dann oft so schweißgebadet um 3 Uhr morgens hochgeschreckt, das kannst du nicht machen, um Himmels Willen, das geht einfach nicht. Und habe mir aber jedes Mal dann gedacht, wenn ich so reagiere, ist es genau der Grund, dass ich es machen muss. Und es war, glaube ich, so im Nachhinein betrachtet oder an allem, was jetzt analysiert wird in diesem Buch, ein sehr genialer Schachzug. Es war sehr raffiniert, denn hätte ich von der Erschöpfung der Mütter erzählt durch die Augen einer Mutter, hätten wir alle sofort wieder gesagt, naja, was will sie jetzt, hat die Kinder bekommen, jetzt muss sie auch und soll sich doch und soll sich nicht beschweren und so. Indem ich aber diese Mutter sozusagen sofort auf Seite 1 in all ihren Belangen, in jeder emotionalen Beziehung, aber auch in ihrer Funktion habe verschwinden lassen, diese riesige Lücke aufgemacht habe und sich alle anderen ab da bemühen oder schauen müssen, wie können wir überhaupt, zeigt sich erst, in welcher Hinsicht diese Mutter fehlt.
Und das ist ja dann wie so eine Versuchsanordnung, was dann passiert. Wie haben Sie das gelesen, Sabine Rennefanz, mit all den Fakten, die Sie wiederum zu dieser katastrophalen Situation vieler Mütter auch im Kopf hatten wahrscheinlich?
Nein, dieses Bild, also diesen Satz, dann springe ich vom Balkon, den habe ich auch sehr oft gehört. Und diese erste Seite, die hat mich auch total geflasht. Und ich finde es auch einen ziemlich genialen Schachzug. Vor allen Dingen die Figur der Sarah fand ich irgendwie auch immer wieder so schlau, das so zu machen, weil das auch ein anderes Tabu noch beschreibt, nämlich diese Friktion zwischen Frauen, die Kinder haben und Frauen, die keine Kinder haben. Und ich bin immer so ein totaler Fan davon, dass einfach diese Beschreibung aus dem Familienalltag, die hast du wirklich so, so genau und fein beschrieben, wie man das eigentlich selten liest. Manche Sachen, wo ich noch merke, das arbeitet auch noch in mir, als Sunny zum Beispiel sagt, dass so alle Frauen in Liebe verbunden sind. Also damit hadere ich. Ne? Also das habe ich nicht so erlebt. Da bin ich eher Generation Sarah. Also Frauen können auch echte Bitches sein. Und Mutter-Töchter-Verhältnisse sind immer sehr kompliziert. Auch die Widerhaken, die da so sind, hat mir gut gefallen.
Ja, diese Helene, die hinterlässt ja wirklich eine riesige Lücke. Da funktioniert in dieser Familie ja erstmal gar nichts mehr. Ist das realistisch?
Ich finde vor allem interessant, dass Johannes, also der Vater, der in dem Moment zurückbleibt, sich sofort automatisch an die nächste weibliche Person wendet, seine eigene Mutter. Er holt die Oma ins Haus. Und man weiß das ja auch aus so Ländern in Osteuropa, wenn dort die Mütter das Zuhause verlassen, um bezahlte Care-Arbeit irgendwo anders zu leisten, dann werden diese Lücken gefüllt von anderen Frauen. Dann kommen die großen Schwestern, die Omas, die Tanten, die Cousinen.
Ja, und das ist ja auch für den modernen Vater so typisch, ne? Also der moderne Vater passt gerne mal 3 Stunden am Wochenende auf, aber sobald man 3 Tage weg ist, muss dann die Oma oder die Schwester oder so kommen.
Ja, und also, es ist kurios, wie normal wir das finden. Und auch, dass ja später dann Sarah diese Fürsorgearbeit übernimmt, die selber gar keine Kinder hat, die nie auf Kinder aufgepasst hat. Aber sie ist einfach weiblich und wir haben das so sehr miteinander verknüpft, Care-Arbeit und Weiblichkeit, dass uns das nicht seltsam vorkommt, während es aber sehr komisch wäre, würde er sich an einen Mann wenden, würde er einen Freund holen.
Oder es selber machen. Da hat
zum
er ja
Beispiel. Wobei.
Er hat ja das Argument, er muss ja Geld verdienen.
Ja, und ich merke aber schon, ich sehe ihn anders als die meisten LeserInnen, die ihm dann so vorwerfen, wie kann er nur. Ich habe aber das Gefühl, weder er noch Männer in der Realität sind schuld, sind auch nicht die Bösewichte, sind genauso Teil des Systems wie wir alle. Und er hat einfach beigebracht bekommen, deine Rolle ist die des Ernährers und Versorgers. Du bist erstens nicht unbedingt zuständig, zweitens auch gar nicht so gut in der Lage, auf diese Kinder aufzupassen, denn das machen einfach weibliche Care-Personen. Das heißt, er hat in dem Moment Panik, wie kann ich dafür sorgen, dass dieser Kühlschrank, dieses Konto weiterhin gefüllt ist, und hat ja dann das Gefühl, meine Kinder sind in guten, weil weiblichen Händen, die sind ja umsorgt. Ich muss gar nicht zu Hause anwesend sein. Also er sieht seine Verpflichtung einfach woanders. Es ist keine Böswilligkeit dahinter, dass er sagt, okay, ich habe keine Lust, hier macht doch, was ihr wollt, so, sondern er kümmert sich, aber halt auf seine Art.
Bei Ihnen im Buch habe ich gelesen, wenn ich es mir jetzt richtig aufgeschrieben habe, Frau Rennefanz, Frauen erledigen 41% mehr Care-Arbeit. Und zwar auch, wenn sie selbst noch beruflich erfolgreich sind. Woran liegt denn das?
Ja, da muss ich jetzt weit ausholen. Also das ist etwas, was ich auch ziemlich unverständlich finde, also auch bei mir selbst. Aber es hat, glaube ich, mit diesen verinnerlichten Rollenmodellen, diesen kulturellen Prägungen, auch was man von zu Hause mitbekommen hat, zu tun. Also ich frage mich manchmal sogar, ob es heutzutage fast noch krasser ist. Also wenn ich so mit der DDR vergleiche, nicht jetzt meine eigene persönliche Erfahrung, aber so die DDR-Erfahrung, wo Frauen auch lockerer waren, wo es zum Beispiel diese ganze Rabenmutter-Diskussion nicht gab, also wo es einfach normal war, dass auch andere Leute Kinder betreut haben, dass die Kinder früh in die Krippe kamen, dass sie im Hort waren. Also heute sagt man ja nicht Rabenmutter, aber irgendwie, wenn die Lehrer wissen, man ist zu Hause und man gibt das Kind dann trotzdem in den Hort, während der Osterferien wird man trotzdem schief angeguckt.
Ne? Also habe ich tatsächlich auch schon oft gehört, dass eben dann Frauen, die im Osten sozialisiert sind, sagen, wieso, das Kind hat sich doch prächtig amüsiert, warum hast du denn jetzt ein schlechtes Gewissen, dass du eben deine Arbeit gemacht hast? Das heißt, das scheint ja auch eine Haltungs- oder Einstellungssache zu sein, wenn das so funktioniert, dass man das auch ein bisschen abtrainieren kann.
Ich glaube, es hat was mit Erfahrungen einfach zu tun. Also flächendeckende Kitas und Kinderbetreuung in der DDR, es gab es seit den 50er Jahren. Also es gibt jetzt mehrere Generationen, die das quasi so hinter sich hatten. Und in Westdeutschland gibt es das ja erst, also wenn man die Zahlen vergleicht, Erwerbstätigkeit, Frauen Ost-West 1990, eine Riesenlücke. Also 91% hier und ich glaube 46% auf der anderen Seite im Westen. Und erst so jetzt langsam gibt es quasi auch so den Rechtsanspruch auf Kita-Plätze und Ganztagsbetreuung. Das ist ja noch eine relativ neue Sache. Also da fehlt, glaube ich, auch einfach die Erfahrung und deshalb ist das halt so, glaube ich, wirklich schlimm und hat krasse Auswirkungen, dass man jetzt diese Kinderbetreuung als so unzuverlässig erlebt hat. Und das hat, glaube ich, auch so ein Vertrauen tief erschüttert. Das haben wir noch gar nicht so richtig verarbeitet.
In Mareike Fallwickels Roman, wir haben es ja schon gesagt, springt dann eben die beste Freundin von der verstorbenen Helene ein. Und ich fände ganz gut, wenn wir da auch noch mal eine Stelle hören, wie das dann auch gleich klappt, dass die da die ganze Care-Arbeit übernimmt.
Ja, es klappt vor allem an dieser Stelle besonders gut. Das Kapitel beginnt so, dass sie da morgens losfährt mit dem Ziel in dieser Wohnung und halt auf diese Kinder, ein Kind glaubt sie zu dem Zeitpunkt noch aufzupassen. Und sie selber hat es auch so verinnerlicht, diese Verknüpfung einfach von weiblichen Care-Personen und Kindern, sie sich fast ein bisschen freut, gebraucht zu werden, das Gefühl zu haben, das kannst einfach nur du. Niemand kann diese Aufgabe jetzt sonst erledigen. Und dann kommt sie da an. Im Aufzug riecht es nach Kohlrabi und alten Schuhen. Sarah macht noch einmal kurz die Augen zu. Es ist ja nur für einen Tag, dann ist die Oma wieder da, die heute einen Termin hat, die heute zur Untersuchung ins Krankenhaus muss. Und wie schwierig kann der schon werden, ein einziger Tag mit einem einzigen Kind? Sie schließt auf und fällt in eine unerwartete Geräuschkulisse. Lärm schwallt ihr entgegen. Sie steht still und ordnet sich ein in die Situation. Lola und Johannes schreien sich an. Trotzdem kannst du nicht die Schule schwänzen, ruft Johannes. Maxi sitzt jammernd am Boden. Lucius hat einen Wutanfall. Die Jungs sind noch im Pyjama. Hallo, sagt Sarah. Nur Lucius hebt den Kopf, hört auf zu heulen und fängt an zu laufen. Kommt auf sie zu, stolpert über die Teppichkante und fällt mit der Wucht aufs Gesicht, die man aus Internetvideos kennt, bei denen man sich fragt, ob das sein kann, dass Kinder sich nicht schnell genug reflexhaft schützen. Es kann. Lucius fängt nicht an zu brüllen, er liegt da auf dem Bauch. Lola und Johannes unterbrechen ihren Streit und in diese Stille hinein, in diesem Sekundenbruchteil, bevor alle sich bewegen, übergibt sich Maxi. Hält sich beide Hände an die Brust und kotzt auf seine Beine, den Boden, die Socken. Dann, als wären sie aufeinander abgestimmt, platzt der Schmerz aus Lucius, bricht die Wut aus ihm und die schrille Demütigung, hingefallen zu sein vor den Augen aller, verraten worden zu sein von seinem Körper, der ihn nicht dorthin gebracht hat, wo er hin wollte, in Sarahs Arme, sondern Nase voran auf den Teppich. In ihrer Schockstarre denkt Sarah, ich hätte gelacht. Helene hätte mir das erzählt, am Telefon oder zwischen zwei Schluck Kaffee, Hätte dieses Chaos, die Beschissenheit der Situation so lustig beschrieben, wie nur Menschen es können, denen so etwas schon passiert ist und auch noch oft. Es ist Lola, die als Erste handelt mit flüssiger Routine. Sie hebt Lucius hoch und tastet seine Stirn ab, die Oberlippe, die Nase, sucht nach Blut, flüstert in sein Ohr, setzt ihn wieder auf den Boden, obwohl er noch weint, fährt ihm kurz liebevoll übers Haar, wie um zu sagen, warte, ich komme. Sie schiebt die Arme unter Maxis Körper, trägt ihn ins Badezimmer, hat ein ruhiges Gesicht dabei, gar nicht genervt, sondern konzentriert. Und diese Selbstverständlichkeit, mit der sie weiß, was zu tun ist, speist sich aus der Tatsache, dass sie die große Schwester ist. Es ist kein Zögern an ihr. Sarah stellt die Tasche ab, zieht die Schuhe aus und kniet sich neben Lucius, streckt fragend die Hände nach ihm aus und hebt ihn, als er nickt, auf ihren Schoß. Er weint seinen Unmut in ihren Pullover, sie spürt durch den Stoff, wie heiß sein rotes, nasses Gesicht ist und sieht aus dem Augenwinkel, was Johannes tut, der bereits angezogen ist, sich das weiße Hemd zugeknöpft hat. Er wirft einen Blick auf die Uhr. Lucius beruhigt sich, schnieft nur noch leise in Sarahs Armbeuge und Lola kommt mit Maxi aus dem Bad, sie hat ihn sauber gemacht und ausgezogen. Die Wäsche läuft schon, sagt sie zu Sarah, die verdattert nickt. Natürlich kann man vollgekotzte Sachen nicht herumliegen lassen. Und wie oft hat Helene ihr berichtet, dass sie nachts um 3 die Maschine eingeschaltet hat mit einer ganzen Garnitur Bettwäsche, nur um eine Stunde später nochmal dasselbe zu machen? Ich zeige dir, wo die Magentropfen sind und die Teebeutel, sagt Lola und ist auf dem Weg zur Küche, bettet Maxi auf die Couch, schiebt ihm ein Kissen unter den Kopf und die Decke über den Körper. Sarah versucht, sich mit Lucius hochzuwuchten und es misslingt. Unter seinem Gewicht sind ihr die Beine eingeschlafen. Er will nicht gehen, er will getragen werden. Sie stemmt ihn sich gegen die Hüfte, wie sie es bei Helene gesehen hat. Sackartig hängt er an ihr, ein wenig schief sind ihre Schritte, ihre Füße kribbeln. Die gibst du ihm alle 2 Stunden, ungefähr 10, sagt Lola und holt ein Fläschchen aus dem Schrank. Bleibt er hier? Fragt Sarah. Hat erst jetzt verstanden, was Lola ihr eigentlich erklären will. Lola runzelt die Stirn, sie hat sich wieder nicht geschminkt. Ihre Augenringe schimmern bläulich und sie hat abgenommen, soweit Sarah das erkennen kann unter dem unförmigen Shirt. Ich habe im Kindergarten Bescheid gegeben, sagt Johannes hinter ihr, und dann sind es noch ungefähr 10 Minuten, in denen Lola für Maxi eine Warmflasche befüllt, ihm einen frischen Pyjama anzieht und Sarah erklärt, wo seine sauberen Klamotten sind, Johannes einen Kaffee im Stehen trinkt und dabei telefoniert, schließlich gestikulierend aus der Wohnung geht, das Handy vom Ohr weghält und ich komme spätestens um 5, sagt, bis auch Lola weg ist und Sarah mit den 2 Kindern allein.
Vielen Dank, Mareike Fallwickel, für diese Szene mitten aus dem Familienalltag. Kam Ihnen da was bekannt vor, Sabine?
Ja, also diese, ja, auf jeden Fall, diese morgendlichen Situationen sind ja immer wahnsinnig stressig, dieses Losgehen und so. Ja, aber vor allen Dingen habe ich natürlich gedacht, das war Österreich, die konnten dann doch irgendwann losgehen, die konnten dann doch in die Schule gehen, da waren die Schulen nicht ewig zu, weil das, aber in diesem zweiten Corona-Winter, als es dann diesen sehr langen Lockdown in Deutschland ging, da war, glaube ich, in Österreich dann schon wieder alles offen und es gab auch viel früher Tests und so und es gab diese super Lolli-Tests, die wir unbedingt haben wollten. Also Österreich wurde uns auch so ein bisschen, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, auch als Vorbild, was so den Umgang mit Schulen und Kitas dargestellt.
Ich glaub, Österreich und Vorbild höre ich sehr selten in einem Satz.
Ja, jetzt ist die Möglichkeit, das klarzustellen.
Aber wir hatten dann auch wieder Zeiten des düsteren Lockdowns und man weiß immer nicht so genau, wie diese Entscheidungen alle überhaupt zustande gekommen sind. Und interessant finde ich eigentlich, du hast es ja vorher auch schon angesprochen, man hat dann plötzlich gemerkt, wenn diese Kinderbetreuung wegfällt, wie sehr wir eigentlich mittlerweile halt darauf angewiesen sind, um damit Frauen, die ja mittlerweile Zugang zu Erwerbstätigkeit und Bildung haben, alle ihre doppelt- und dreifachen Aufgaben erfüllen können. Aber die Frage ist eigentlich auch, warum wir uns das so organisiert haben. Sehr klug ist es nicht. Und ich gehe da irgendwie viel mehr d'accord mit Feministinnen wie Frigga Haug oder Franziska Schutzbach oder auch diese Netzwerke wie Care Rage, die sagen, eigentlich müsste man so einen Schritt zurück machen und sich mal anschauen, wie wird denn über die Zeit eines Menschen fremd bestimmt? Ist es in kapitalistischer Hinsicht, weil er Erwerbstätigkeit leisten muss, aber vielleicht einfach auch Care-Arbeit, sei es für Kinder, sei es für ältere Menschen, aber nicht nur, jeder Mensch braucht Fürsorge, auch Männer, trägt er vielleicht zur Gesellschaft bei und könnte man das alles nicht neu bewerten und auch angemessen bezahlen jeweils? Es gäbe diese Möglichkeiten ja, es hätte auch in den Lockdowns die Möglichkeit gegeben, dass der Staat sagt, es gibt nicht nur wirtschaftlich gesehen Kurzarbeit, das heißt, wenn Leute zu Hause bleiben müssen, gleichen wir das auch, sondern auch familiär gesehen. In dem Moment, wo jemand zu Hause bleiben und sich kümmern muss, wird es ausgeglichen. Oder es könnte auch eine Art Care-Arbeit-Versicherung geben, in die wir alle einzahlen und wenn jemand Fürsorgearbeit leistet, bekommt er was daraus. Also diese Möglichkeiten sind auch gar nicht so absurd und sie wären gegeben, wenn wir denn wollten. Und ich denke dann auch oft, wenn wir so sagen, ja, die da oben oder die, die es entschieden haben. Aber die Gesellschaft sind wir alle, jeder Einzelne von uns. Und wir haben dieses System, wie es jetzt ist, nicht immer gehabt. Oder gerade auch, wie du sagst, mit DDR oder einfach auch noch weiter zurück, wenn wir uns das anschauen, vor der Industrialisierung, dieses aufstrebende Bürgertum. Es war nicht immer Weiblichkeit mit Familienleben so eng verknüpft. Und es gab auch nicht diesen Zwang der Mutterliebe oder dass Mütter so viel Quality Time den Kindern verbringen müssen. Eine Kaiserin Sissi hat sich bei weitem nicht mit Kronprinz Rudolf so viel beschäftigt. Und wer reich war, hat die Kinder der Gouvernante überlassen. Wer arm war, hat sie als Arbeitskräfte benutzt oder im Windelhaus überlassen. Sprich, das ist alles menschengemacht. Wir haben das erschaffen. Und wir könnten es auch wieder abschaffen.
Aber ist das nicht auch was, wo die Wut herkommt, die da bleibt, dass eben so wenig kreativ versucht wurde oder man das Gefühl hatte, dass nicht wirklich drum gekämpft wurde, irgendwie bessere Lösungen zu finden, als 180 Tage die Schulen zuzumachen zum Beispiel. Man hat ja gesehen, eben in Frankreich zum Beispiel waren die ja viel kürzer zu, oder in Schweden, um nur ein Beispiel zu nennen, oder das, was Sie jetzt sagen mit der Care-Arbeit, ist das nicht wirklich was, das höre ich auch aus Ihrem Buch raus, Sabine Rennefanz, was einen so wahnsinnig ärgert?
Ja, und das ist auch wirklich nur Wut, die bleibt. Also das ist schon auch eine sehr bittere Erkenntnis, also wie wenig Kreativität, wie wenig Aufmerksamkeit es einfach für Kinder, für Familien gab. Und ich meine, es gab ja auch diese Vorschläge für das Corona-Elterngeld. Also das wurde vom Deutschen Institut für Wirtschaft durchgerechnet, vorgeschlagen. Aber es ging total unter. Man hätte natürlich die Betreuungseinrichtungen dann zumindest im zweiten Jahr, wo man mehr wusste, länger offen lassen können. Man hätte aber auch natürlich von Anfang an ganz anders damit umgehen können. Es standen ja so viele, ich habe nicht verstanden, es standen so viele Hotels und so viele Räume leer, warum man die den Kindern da nicht die Möglichkeit gibt, irgendwie mit Erzieherinnen, kleineren Gruppen, dass man irgendwie Leute, die Sozialassistentin lernen oder so, dann dazu holt, dass man Studenten aus dem Lehramt dazu holt und das irgendwie aufteilt. Also irgendwie so eine Bewegung irgendwie, sowas Neues so zu versuchen. Und mir ist eigentlich noch mal so richtig klar geworden, also wie statisch dieses Land einfach ist und wie wenig kreative Energie da ist und wie groß, wie stark diese Bürokratie einfach ist. Also nur ein Beispiel, die Sofortmaßnahmen für die digitale Ausstattung. Das wurde, glaube ich, jetzt haben wir 2022, im Juni 2020 freigegeben. Ich glaube, einige Leute warten bis heute noch darauf, weil das so schwer ist, diese Anträge auszufüllen und das dann irgendwie, dann noch eine Ebene und dann noch eine Ebene und dann noch ein Antrag und dann muss man aber noch zum Jobcenter und das wirklich alles belegen. Also
viel Kritik an der Bürokratie, an den Strukturen, die auch...
Und Österreich ist da kein Vorbild, möchte ich noch kurz einwerfen.
Aber wir hatten uns ja auch überlegt, auch über die, vielleicht die Selbstbilder, die auch einen Teil dazu beitragen, zu dieser Misere, in der Familien oder Frauen und Kinder da stecken. Und Sabine Rennefanz, da haben Sie ja ein ganz, finde ich, ganz schönes Kapitel in Ihrem Buch. Und da würde ich Sie bitten, dass Sie das auch mal vorlesen. Das fand ich sehr erhellend.
Gerne. Im Büro war ich die leistungsfähige, autonom handelnde Journalistin. Zu Hause war ich die fürsorgliche, immer ansprechbare Mutter. Die beiden Welten lagen weit auseinander, jede forderte andere Kompetenzen. Effizienz, Disziplin, Schnelligkeit hier, Ruhe, Geduld, Übersicht da. Durch die räumliche Trennung beider Welten ließ sich leicht übersehen, wie unterschiedlich die Rollen sind, die ich in ihnen einnehme. Weder bei der Arbeit noch zu Hause hätte ich mich als unfrei bezeichnet. Unfreiheit passte nicht zu meinem Selbstbild. Außerdem war ich fest davon überzeugt, dass mein Mann und ich eine gleichberechtigte Beziehung führten. Dass ich damals schon mehr Familienarbeit organisierte, schob ich beiseite. Ich bin keine Ausnahme. Selbst wenn Frauen Vollzeit arbeiten, erledigen sie laut Untersuchungen des Deutschen Wirtschaftsinstituts 41% mehr Care-Arbeit als Väter. In der Pandemie fiel mein Arbeit-hier-Familie-da-Modell in sich zusammen und mit ihm mein Selbstbild. Die räumliche Trennung zwischen Home und Office verschwand, Kinderbetreuung wurde unzuverlässig, der Druck im Beruf stieg. Die Rollen mischten sich und passten nicht zusammen. Von einer Sekunde auf die nächste musste ich im Homeoffice die Rollen wechseln. Und es zeigte sich, dass auch ich nicht in einer gleichberechtigten Beziehung lebte, dass mein Mann und ich uns viel vorgenommen und einiges umgesetzt hatten, aber noch lange nicht dort waren, wo wir gern wären. Dass das, was wir uns erträumten, im Morgestern offenbar nicht möglich ist. In unserer Gesellschaft wird die Zeit von Frauen und Männern unterschiedlich bewertet. Die Zeit von Männern ist mehr wert. Berufe, in denen überwiegend Männer arbeiten, werden besser bezahlt als Berufe, in denen überwiegend Frauen arbeiten. Das sieht man zum Beispiel an den Gehältern der männlich dominierten Fertigungsberufe im Unterschied zu den Pflegeberufen. Dazu kommt, dass Frauen pro Tag 87 Minuten mehr unbezahlte Arbeit im Haus und bei der Organisation der Familie leisten als Männer. Und sie nehmen länger Elternzeit. In der Pandemie fing ich an, mehr Hausarbeit und Kinderbetreuung zu übernehmen als je zuvor. Ich arbeitete wie viele andere im Homeoffice und fühlte mich automatisch zuständig. Essen machen, kochen, waschen. Mein Mann saß vertieft hinter seinem Rechner, Kopfhörer in den Ohren. Er schien einen Anspruch darauf zu haben, nicht unterbrochen zu werden. Wenn ich Zeit für mich und meine Arbeit brauchte, entschuldigte ich mich dafür. Auch ich habe offenbar verinnerlicht, dass die Zeit von Männern mehr wert ist. Wie ist es sonst zu erklären, dass ich so leicht in alte Rollenmuster zurückfiel, dass ich die Situation so interpretierte, als sei ich die Hauptverantwortliche daheim? Die Zeit der Frauen wurde immer unterbrochen durch Sorgearbeit, schreibt die Schweizer Soziologin Franziska Schutzbach in ihrem Buch »Die Erschöpfung der Frauen«. Darin geht es unter anderem darum, wie Mütter zwischen Fürsorglichkeitsansprüchen zu Hause und einer auf Leistungsbereitschaft und Einsatz getakteten Berufswelt zerrieben werden. Sie beschreibt auch, dass bei der Familienarbeit Frauen oft die dringlichen, unaufschiebbaren Arbeiten zu Hause erledigen, während Männer Arbeiten übernehmen, die man selbstbestimmt abarbeiten oder allein erledigen kann, wie Glühbirne wechseln oder den Keller aufräumen. Besonders die Dringlichkeit der täglichen Arbeiten hat während der Corona-Krise zugenommen. Leben wie ein Mann. Zu keiner Zeit habe ich mir das mehr gewünscht als in der Pandemie. Und gleichzeitig hat mich dieser Wunsch erschreckt. Als ich Mutter wurde, wollte ich alles anders machen als meine Eltern. Ich wollte auch mit Kind wie gehabt weiterarbeiten. Ich glaubte, die Vereinbarkeit von Beruf und Familie sei eine Frage des Wollens, der guten Organisation und des richtigen Partners. Ist sie auch. Einerseits. Andererseits habe ich die Macht von traditionellen Rollenbildern unterschätzt. All meine Vorstellungen beziehen sich auf männliche Vorbilder, so wie die Werte meiner Mutter männliche Werte waren. Ich habe kein klares Bild davon, wie Mutter und Berufstätigsein eine ganz und gar selbstbewusste Kombination eingehen können. Es gibt heute mehr Frauen in Führungspositionen, gerade in der Politik. Aber sie trauen sich oft nicht, über die Schwierigkeiten der Vereinbarkeit von Frauen, von Beruf und Familie zu reden, über die widersprüchliche Gleichzeitigkeit, einerseits im Beruf Dauereinsatz zu zeigen und andererseits für ihre Familie da zu sein. Sie fürchten, nicht ohne Grund, dass ihnen ein solches Eingeständnis als Schwäche ausgelegt würde. Ein paar Tage vor der Fahrt nach Hamburg hatte ich mich mit meinem Mann gestritten. Seit unser Sohn in der Schule ist, hat sich unsere morgendliche Routine geändert, denn die Schule beginnt früher als die Kita. Also stand ich vor allen anderen auf und arbeitete meine Liste ab. Geschirrspüler ausräumen, Tisch decken, Tee machen, Kinder wecken, Brote schmieren, Masken beschriften, Anziehsachen rauslegen, Kinder motivieren, sich zu beeilen, Essen planen, Einkaufsliste schreiben, erste WhatsApp-Nachrichten von Eltern beantworten. Mein Mann ging ins Bad und zog sich an. Als ich ihm alles aufzählte, was morgens zu erledigen ist, hörte er sich das an und sagte, dann sag mir eben, was ich machen soll. Er wollte Teil meiner Liste sein. Aber es ging nicht darum, dass ich ihm als Familienmanagerin Aufgaben erteilen will, die er dann abarbeitet. Mein Problem sind die 1000 Gedanken, die Frauen durch den Kopf rasen, was alles erledigt werden muss. Man nennt das Mental Load. Durch die Corona-Krise ist Mental Load noch umfangreicher geworden. Auf die neuen Maßnahmen gegen Corona musste man oft spontan reagieren, Termine umorganisieren, ständig das Risiko einer Ansteckung einschätzen. Warum sah mein Mann das nicht? Warum rasten nicht durch seinen Kopf 1000 Gedanken? Weil er entspannter ist als ich? Weil er ein Mann ist? Kann er entspannter sein, weil er ein Mann ist und weil von Männern nicht erwartet wird, dass sie diese Aufgaben übernehmen?
Vielen Dank, Sabine Rennefanz. Da waren ja ganz schön, also das hat mir total aus der Seele gesprochen, dieses Kapitel, muss ich sagen. Und da waren so ein paar Sätze drin, wie zum Beispiel die Zeit von Männern scheint mehr wert zu sein oder sie werden anders wahrgenommen, auch von Arbeitgebern, das schreiben Sie auch in dem Buch. Aber ich habe mich gefragt, und das sagen Sie ja auch, Männer nehmen offenbar eben auch anders wahr, weil sie sich diesen Mental Load eben auch nicht so aufhalten, sondern sich offenbar besser abgrenzen können und besser ausblenden. Sollen wir jetzt das von den Männern lernen oder sollen wir die Männer umerziehen?
Tja, gute Frage. Also das ist ja der Trend oder der gesellschaftliche Druck, dass Frauen eigentlich so werden sollen wie Männer. Also alle sollen, also das Ideal zumindest in Deutschland, ist so, alle sollen Vollzeit arbeiten und Frauen werden gecoacht, wie sie sich besser durchsetzen, wie sie sich besser verkaufen, wie sie besser auftreten sollen. Und das orientiert sich eigentlich ja immer an dem männlichen Modell, also selbstbewusster. Und das ignoriert ganz oft, dass die Wahrnehmung bei Frauen halt so anders ist. Also da gibt es ja auch x Studien dazu. Also wenn eine Frau dann besonders selbstbewusst auftritt, zum Beispiel wenn es darum geht, um Geld zu verhandeln oder so, dann wird ihr das irgendwie als frech, dreist ausgelegt, während es bei einem Mann irgendwie als selbstbewusst rüberkommt. Und also was ich auch immer total verblüffend finde, es gibt so viel Unwissen, wie viele Nachteile Frauen einfach haben. Also es beschäftigen sich seit wirklich vielen Jahren Wissenschaftlerinnen damit und Wissenschaftler, das zu belegen, also welche Nachteile Frauen haben im Beruf. Und ist oft so wenig bekannt, ne? Also da wünschte ich mir auch irgendwie ein bisschen mehr Interesse von den Männern. Und ja, frage mich auch, also Frauen haben sich wahnsinnig verändert in den letzten Jahren, haben wahnsinnig zugelegt, was Beruf angeht und machen das auch gerne. Ich glaube nicht, dass, also ich glaube schon, dass das für die meisten Frauen nicht nur Erwerbsarbeit so eine kapitalistische Ausbeutung ist, sondern auch noch was anderes, dass man in der Arbeit auch Spaß haben kann, dass es oft sogar mehr Spaß macht, zu arbeiten, als mit den Kindern zusammen zu sein. Das ist eine unangenehme, also wird ungern ausgesprochen, aber das ist ja auch der Grund, warum die Männer so gerne bei der Arbeit sind, ne? Weil es oft anstrengend ist mit den Kindern.
Ja, das kann man ja meistens seine Arbeit, während im Erziehen ist man ja meistens auch überfordert und muss ständig was Neues lernen.
Ja, das genau, und das ja ist so, es fordert einen auch so auf so einer emotionalen Ebene, ne? Während man im Beruf, wenn man da so drin ist und seine Erfahrung hat, Sachen so irgendwie abarbeiten kann und dann mit den Kollegen und so. Ich erinnere mich immer so gerne daran zurück und das ist, als ich noch im Büro gearbeitet habe, wie die Kollegen, die männlichen Kollegen immer gewartet haben, bis die Kinder im Bett sind, bis sie nach Hause gingen und ich als kinderlose junge Kollegin, also Redaktionsschluss war 6 und die saßen da immer noch 7 am Computer ganz aufmerksam und ich dachte, was machen die denn die ganze Zeit? Und ich war neu und fragte mich, verpasse ich hier irgendwas? Während ja Frauen, selbst wenn sie arbeiten, Führungspositionen haben, immer auf die Uhr gucken, noch schnell nach Hause.
Und immer ein schlechtes Gewissen.
Oder du dir Sorgen machst, weil dein Zug
weg ist. Oder ich halt irgendwie total panisch bin. Also für mich war das auch so eine krasse Selbsterkenntnis, also auch unangenehm, ja, weil ich mich auch irgendwie auch für cooler gehalten habe. Und merke aber,
es ist doch auch sympathisch
darauf, dass es, also wir haben auf dieses Kapitel, das gab es auch als Vorabdruck im Tagesspiegel und da haben mir unheimlich viele Frauen geschrieben, von denen ich das echt nicht erwartet hätte, dass es denen auch so ging. Also Frauen, die ich auch so von außen, ja, teilweise auch prominente Frauen, die so sehr tough wirken und die gesagt haben, ja, genau, so geht es mir jedes Mal, wenn ich irgendwo hinfahre. Und das fand ich dann auch, das hat mich dann auch irgendwie traurig gemacht.
Aber ich finde, man kann es, oder du kannst es dir verzeihen, weil wir schauen ja alle durch diesen Filter. Ich meine, wir leben selber im Patriarchat. Es ist schwer, an diesem Filter vorbeizulinsen. Und auch an all diesen Dingen sieht man, wie eng Kapitalismus und Misogynie verknüpft sind, dass einfach unsere Zeit
weniger wert ist. Und generell diese ganze Fürsorgearbeit, aus der man einfach keinen Profit schlagen kann. Das ist halt auch ein massives Problem. Aber gut finde ich ja, wenn man es erkennt oder wenn man in dem Moment sagen kann, ich habe mich bei diesem Gedanken erwischt, wie mache ich jetzt weiter? Wie kann ich irgendwie es durchschauen und vielleicht dann auch durchbrechen?
Ja, aber es ist auch, ich finde es auch gut, es zu erkennen, aber ich finde auch gerade diese ganzen Auseinandersetzungen um Mental Load, ich weiß nicht, ich finde, das ist so ein ungelöstes Problem und das kostet halt wahnsinnig viel Kraft, das auch immer wieder so auszudiskutieren und auszustreiten. Und ich kann auch die Freundin, die ich habe, verstehen, die sagen, oh nee, ich mach das jetzt nicht mehr, dann macht halt jeder, machen wir halt doch klassisches Modell, weniger Stress. Es scheint kurzfristig der einfachere Weg, ich glaube, dass es langfristig der falsche Weg ist, privat wie auch gesellschaftlich, glaube, dass das nicht funktioniert, wenn einer immer zurücksteckt. Aber kurzfristig scheint es halt für viele eine einfachere Lösung zu sein.
Ich kann aber auch die Männer so gut verstehen oder ich finde es so wahnsinnig schwierig, wie du sagst, dieses Aufrechnen, weil Mental Load ist komplett unsichtbar. Und wie schwer ist es als Mann zu sagen, okay, ich sehe mich hier in dieser Rolle des Ernährers, ich mache meine Erwerbsarbeit, ich komme dann nach Feierabend nach Hause. Lass mich doch bitte Anteil haben an dieser Arbeit, von der ich nicht weiß, dass sie existiert, von der ich keine Ahnung habe, dass du sie machst, über die niemand spricht, die nicht bewertet wird, die nicht bezahlt wird. Hier bin ich. Das ist unglaublich schwierig, finde ich, dann immer zu sagen, du hast und ich. Also diese Waagschale, wo alle Beziehungen einfach irgendwie so ständig hier und da was reinwerfen, die finde ich ist so wahnsinnig heikel. Weil ich würde es ja auch nicht machen. Niemand von uns würde es machen. Und es wäre ja auch, wie du eben sagst, wie schön ein Mann zu sein, wie unglaublich gemütlich, wenn alle Frauen um dich herum es erledigen und du auch gar nicht weißt, woher das dann kommt. Oder viele Männer, die dann so reagieren, sagen, immer bist du so genervt und immer bist du gleich am Anschlag und einfach keine Ahnung haben, dass ich schon 125 Sachen in meinem Kopf abgespult habe, über die nicht gesprochen wird und die auch nirgends aufscheinen.
Ja, das finde ich auch. Ich finde auch, dass man auf jeden Fall den Druck, der auf Männern liegt, diesen Idealen zu entsprechen und irgendwie das Geld nach Hause zu bringen und beruflich erfolgreich zu sein, das muss man sehen. Aber ich finde schon auch erstaunlich, dass zum Beispiel, wenn es um Mental Load geht oder Mental Load Bücher, also ich kenne nicht, warum, da könnten Männer dann auch mal den ersten Schritt machen. Oder auch so, was die Elternzeit angeht. Ich weiß nicht, wie es in Österreich ist, aber in Deutschland gibt es diese Vätermonate und viele Väter wissen nicht, dass man mehr als 2 Monate nehmen kann. Also das ist eigentlich.
Aber am schönsten ist doch immer, wenn Väter, bei uns heißt es Karenz, in Karenz gehen 2 Monate und dann macht die ganze Familie die ganze Zeit Urlaub, was absolut ihnen vergönnt ist. Und hinterher sagen die Männer, ich weiß gar nicht, was du hast, war doch total geil.
Ja, genau. Also 2 Monate Urlaub oder noch eine Sprache lernen oder Buch schreiben unter Journalisten ist auch sehr beliebt.
Ja.
Genau. Was ich aber wirklich auch krass finde, nach 15 Jahren, nach der Einführung, dass 60% der Väter keine Elternzeit nehmen. Also das finde ich schon auch zeigt, dass diese Reform irgendwie an ihre Grenzen gekommen ist, dass man jetzt irgendwie mal nachjustiert werden müsste.
Ist denn da Hoffnung, dass sich da mit jüngeren Generationen was ändert? Weil bei Mareike Fallwickel zum Beispiel taucht ja auch eine ganz junge Generation von Frauen auf in Figur von der Lola, der Tochter von Helene. Was passiert da in der Generation? Packen die das besser an?
Also ich habe da ein bisschen Hoffnung, vielleicht, wie du eben gerade gesagt hast, Männer, die es auch nicht fordern, die sich nicht dafür einsetzen. Und der Arbeitsmarkt gibt es nicht her. Weil mein Sohn zum Beispiel, der jetzt komplett dieses gleichberechtigte Modell wirklich jeden Tag vorgelebt bekommt, hat irgendwann festgestellt, das ist eigentlich nicht in allen Familien so, dass der Papa auch so viel zu Hause ist und macht und sich kümmert. Und hat dann total erstaunt gesagt, ja, also wenn ich später irgendwo arbeite und der Chef gibt mir keine Zeit für meine Kinder, dann kündige ich. Und ich dachte nur, ja, also vielleicht, ich weiß es nicht, die Hoffnung besteht immer, aber ich denke schon, dass es nämlich auch, dass sich das alles gegenseitig bedingt. Es muss mehr Männer geben, die es machen. Es muss mehr Chefinnen geben, die es ermöglichen. Es muss mehr Dynamik einfach in diese ganze Sache rein. Für uns ist es, glaube ich, ein bisschen zu spät an diesem Punkt. Aber ja, die nächste Generation kann es und wird es hoffentlich besser machen.
Sie haben ja eine ziemlich radikale Idee in Ihrem Roman, was die nächste Generation da anders machen könnte. Vielleicht hören wir uns das auch noch mal an, bevor wir darüber diskutieren, ob es wirklich so kommen sollte.
Ja, also es gibt im Buch auch die Tochter von Helene. Es gibt eben Sarah als beste Freundin, die diesen Fürsorgepart abdeckt. Und es gibt Lola, die 15 ist und sehr wütend. Zu dieser Figur hat mich auch wirklich echte solche junge Frauen inspiriert. Ich war mit den anderen beiden Romanen an einigen Schulen, weil besonders das zweite offenbar dann gern im Deutschunterricht gelesen wurde. Da gibt es nämlich so eine 17-, 18-Jährige. Und ich dachte vorher jedes Mal so ganz klassisch, musste mich dann auch an der eigenen Nase fassen mit meinem Adultismus, dass die Jugendlichen jetzt bestimmt nicht so wirklich Bock auf mich haben und ich da halt das irgendwie diese Stunde rumbiege, während die wahrscheinlich heimlich am Handy scrollen. Weit gefehlt. Die waren unglaublich interessiert, unglaublich informiert. Die wissen alles, was ich weiß. Und ich bin 20 Jahre älter. Und es war wirklich bitter. Ich habe gemerkt, ich habe mir das so mühsam angeeignet und angelesen, gegen diese patriarchale Schulbildung mich gestemmt. Und die haben einfach das Internet. Die sind vernetzt. Die kennen die Themen, die haben die Hashtags. Und wir haben da irrsinnig gut diskutiert. An einer Schule war sogar nicht nur die Stunde, sondern sogar der Unterricht aus. Und die sind noch fast eine Stunde länger geblieben, weil wir so über diese Themen gesprochen haben. Es hat mich wahnsinnig beeindruckt. Und da waren junge Frauen dabei, die gesagt haben, okay Leute, wenn es so bleibt, wie es ist, dann werden wir in dieser Gesellschaft keine Kinder bekommen, Punkt. Und wir haben keinen Bock auf diesen ganzen Bullshit. Und dann dachte ich halt, als dieses Buch entstehen war, dachte ich, ich will so eine Frau schreiben. Ich will eine junge Frau haben, die alle diese Dinge weiß, sich selber bildet, sich drum bemüht, die aufmüpfig ist und laut und wütend und alles, was wir nicht wollen, dass junge Frauen sind. Und das ist dann eben Lola geworden. Lola muss man auch echt aushalten können und kracht auch so richtig mit Sarah zusammen, gibt viel Konfliktpotenzial natürlich.
Die radikalisiert sich ja dann, Lola, mit ihren drei Freundinnen oder Mitstreiterinnen. Die werden so eine Art Gang und ja, machen was aus dieser Wut. Können wir was von denen lernen? Was dachten Sie, Sabine Renne, Franz? Weil es hieß ja auch immer, die Eltern haben sich alle viel zu viel gefallen lassen, auch die Jugendlichen. Warum geht keiner auf die Straße? Das war mir so dazu eingefallen, dass die ja tatsächlich diese Wut quasi in die Hand nehmen.
Die Lola, die ist schon cool, ja, also muss man sagen. Und das ist natürlich eine andere Energie. Ich habe mich ja in meinem Buch auch mit der Frage auseinandergesetzt, also warum gab es keinen Protest? Warum haben das viele Mütter, Familien hingenommen, dass sie so zurückgedrängt wurden in so ein traditionelles Rollenmodell und Kinder und Jugendliche oft übersehen wurden? Ich glaube, dass man ganz schwer, also dass irgendwann so die, also wenn man so erschöpft ist und wenn man ja auch irgendwie auch so eine Krise dann schon durchgemacht hat, dass es dann echt schwer ist, noch so eine Kraft zu mobilisieren. Ein anderes Problem ist natürlich auch, dass sich in der Corona-Krise die Lage auch so alles so änderte und es irgendwann auch so unübersichtlich wurde und die Lager und die Bedürfnisse auch so unterschiedlich waren. Also die einen, die wollten offene Schulen, die anderen wollten lieber stärkeren Infektionsschutz. Also es wurde auch immer schwieriger, glaube ich, da irgendwie so ein Common Sense oder so eine Narrative, wie man heute sagt, so zu finden und auch so dieses nicht treffen können. Also ich beziehe mich ja dann so wie so die auf die erste oder zweite Welle der westdeutschen Frauenbewegung, also die ja auch in den Küchen begann und das ist ja auch so ein Teil der Geschichte, der oft unterschlagen wird. Also man denkt dann immer irgendwie, die Frauenbewegung begann mit Alice Schwarzer. Nein, es war eigentlich so auch eine Bewegung von Müttern, die irgendwie mitmachen wollten, die auf die Straße gehen wollten. Und die saßen aber halt zusammen und konnten sich auch miteinander quasi vernetzen. Und dieses Zusammen, das fehlte ja. Und es ist eben was anderes, wenn man sich in einem Raum trifft, mit Leuten trifft, miteinander redet, als wenn man irgendwie am Zoom-Bildschirm verbunden ist. Also das weiß inzwischen jeder. Und ich glaube trotzdem, dass diese kollektive Erfahrung trotzdem letztlich was Gutes war. Also weil alle irgendwie gemerkt haben, egal in welcher Situation sie sind, in was für einer Familiensituation oder beruflichen oder
finanziellen oder auch Partnerkonstellationen. Also alle Frauen hat es gleich getroffen. Und das ist so eine Erfahrung, die man jetzt auch nicht weiter wegnehmen kann. Und man muss mal gucken, was daraus passiert. Also ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich hoffe, dass diese Wut jetzt nicht verpufft und in so einem generellen apokalyptischen Grundgefühl endet.
Wie nehmen Sie das wahr, Mareike Freiwickler? Haben Sie das Gefühl, da ist jetzt was passiert, was auch im positiven Sinn was in Bewegung gebracht hat? Oder ist es, im Moment hat man ja das Gefühl, es ist eigentlich aus den Medien weitgehend wieder verschwunden, die Problematik, weil eben viele andere offenbar schwerwiegendere Krisen jetzt nachgekommen sind. Aber ist da noch was da? Denken Sie, da passiert noch was?
Ich glaube, das werden wir spätestens sehen, wenn diese junge Generation dann wirklich an den Hebeln sitzt. Und vielleicht wird es ja dann aber auch ganz spannend. Vielleicht ist es in Ordnung, dass dann neue Umwälzungen kommen, dass diese Generation an die bestehende Politik nicht mehr glaubt. Vielleicht muss die Politik sich dann auch endlich mal ändern. Es wäre natürlich gut. Und ich bin gespannt, wir werden dann wahrscheinlich dann die, nicht Morgestern, wir werden dann die Ewiggestrigen sein, die dann sagen, so, aber früher, zu unserer Zeit hätte es das nicht gegeben.
Mareike Fahlwickel, vielen Dank. Dankeschön auch an Sabine Rennefanz. Danke, dass Sie beide hier waren und danke für dieses Gespräch. Mein Name ist Andrea Gerg und wir haben im Literaturhaus in der Fasanenstraße in Berlin über Gerechtigkeit in Krisenzeiten gesprochen. Frauen und Kinder zuletzt am Beispiel des gleichnamigen Sachbuchs von Sabine Rennefanz und des Romans Die Wut, die bleibt von Mareike Fallwickel. Ihnen alles Gute hier und einen schönen Abend noch. Dankeschön.
Danke.